Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema
ist natürlich der Tankrabatt. Benzin oder Diesel ohne eine 2 vorm Komma. Das ist ja Wunschdenken hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz im Gegenteil, nämlich René Steuder. Die Preise sind gestern nochmal so richtig, also so richtig nach oben geschossen.
Ja, und das muss man sagen, ist schon, ja, ich würde es mal so formulieren, schon ein bisschen dreist. Ja. Hm. So, ich soll das ja eigentlich nicht bewerten, aber so gefühlt ist es so. Gestern Mittag, kurz nachdem der Bundestag den Tankrabatt zum 1. Mai ja beschlossen hatte, sind die Preise so stark nach oben gegangen, wie noch bei keinem Mittagssprung seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Ja, und schon jetzt sagen einige Tankstellen, tja, zum 1. Mai wird es dann auch nicht direkt günstiger.
Michael 17 Klingemann. Cent weniger pro Liter Diesel und Benzin, das wird es am 1. Mai nicht automatisch an jeder Tankstelle geben, sagt der Bundesverband der freien Tankstellen. Schließlich habe man beim Kauf des Sprits noch die höhere Energiesteuer gezahlt und die Tanks seien noch voll. Faktisch? Richtig, die Steuer fällt an, wenn die Tankwagen die Raffinerie verlassen. Aber das Argument zähle bei Preiserhöhungen ja auch nicht, kritisiert der Interessenvertreter der Tankstellenpächter Herbert Rabel.
Weil wenn ein Risiko auf dem großen Welthimmel auftaucht, dann erhöhen sie sofort die Preise. Und jetzt haben wir auf dem deutschen Himmel eine gesetzlich verankerte Reduzierung um 17 Cent. Das heißt, ich weiß, dass ich den Sprit billiger bekomme. Und dann muss ich ihn eigentlich auch sofort billiger weitergeben. Wenn ich die Risiken nach oben einpreise, dann muss ich die Vorteile auch nach unten zugunsten des Verbrauchers einpreisen. Und wer das nicht tut, der verhält sich dem Verbraucher gegenüber unfair.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sieht die Bundesregierung in der Pflicht dafür zu sorgen, dass die Preise an den Zapfsäulen wirklich sinken. Sie hatte einen Preisdeckel vorgeschlagen, also eine staatlich festgesetzte Preisobergrenze, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.
Jetzt muss der Bundeskanzler dafür sorgen, dass diese 17 Cent auch tatsächlich bei den Verbrauchern ankommen. Denn wenn jetzt die Ölkonzerne schon wieder anfangen, die Spritpreise vorher anzuheben, dann kommt ja gar nichts an. Deswegen wollten wir einen Tankdeckel, den hat der Kanzler abgelehnt und er muss jetzt dafür sorgen, dass diese 17 Cent wirklich ankommen.
Das Bundeskartellamt hat schon reagiert. Man werde den Markt genau beobachten, sagt Andreas Mund, der Präsident des Amtes.
Wir haben übrigens auch eine kleine Mannschaft im Bundeskartellamt am 1. Mai und an dem folgenden Wochenende, um das genau monitoren zu können und entsprechend auch vielleicht in der Öffentlichkeit reagieren zu können.
Verfahren des Bundeskartellamtes dauern allerdings oft Monate. Dann wird der Tankrabatt wohl schon wieder Geschichte sein.
Und ich möchte Ihnen natürlich nicht vorenthalten, wer diesen Beitrag zum Tankrabatt gemacht hat. Das war Michael Klingemann aus unserer Aktuell-Redaktion. 3 Tage Extremhitze, überforderte Einsatzkräfte und plötzlich wollen Bürgerinnen und Bürger mithelfen. So das Szenario einer Hitzeschutzübung, die gerade in Beutzenburg läuft. Dort wird getestet, wie Laien im Hitzenotfall eingebunden werden können. NDR-Reporterin Nathalie Süß ist da vor Ort. Nathalie, erzähl doch mal, was passiert denn da?
Ja, um die 30 Einsatzkräfte, Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund sind hier dabei und die haben verschiedene Szenarien vorbereitet. Zum Beispiel war hier eine sehr zittrige Frau, die fast zusammengeklappt ist und die wurde dann im Rollstuhl zur Kirche gebracht. Dort ist es natürlich sehr viel kühler, dort wurde ein Hitzeschutzraum eingerichtet, wo sie versorgt werden kann. Der Pfarrer der Kirche hat seine Tochter vermisst gemeldet. Ein Rettungshund hat dann an einem Stück Kleidung der Tochter geschnüffelt und sie wiedergefunden. Außerdem sollen noch mehrere Menschen aus einem Altenheim abgeholt werden. Wir haben Sirenen heulen gehört, auf dem Marktplatz sind total viele Einsatzfahrzeuge und im Rathaus ist die Einsatzzentrale. Dort konnten sich Freiwillige heute Vormittag melden, die von dieser Übung gehört haben, wurden registriert, haben ein Bändchen an den Arm bekommen und eine Weste. Und dann haben sie eine Aufgabe bekommen, zum Beispiel in der Kirche mitzuhelfen, beim Suchtrupp oder bei der Versorgung. Der Arbeiter-Samariter-Bund ist nämlich hier mit einer Feldküche und kocht für alle eine warme Suppe.
Nathalie, warum machen die denn jetzt so eine Hitzeschutzübung?
Ja, weil solche Temperaturextreme auch bei uns immer häufiger werden. Und bestimmte Risikogruppen, alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, die haben dann wirklich unter den Temperaturen zu leiden. Die Einsatzkräfte erfahren bei solchen Notlagen aber auch immer super viel Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Und damit die Freiwilligen am Ende nicht selbst kollabieren und so zur Herausforderung werden, sondern wirklich helfen können, dafür übt man das heute. Im April, ja, das ist nicht ganz unter Realbedingungen. Aber es geht vor allem darum, einfach wie im realen Notfall mit den Leuten zu üben, die hier spontan vorbeikommen. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet mit Klemmbrett, um am Ende daraus lernen zu können.
Über die Hitzeschutzübung in Beutzenburg berichtete unsere Reporterin Nathalie Süß. Und jetzt gibt's weitere Meldungen des Tages im Überblick. Der Cyberangriff auf Nutzer des Messenger-Dienstes Signal ist offenbar größer als bislang bekannt. Nach Informationen des Spiegel sind auch Mitglieder der Bundesregierung betroffen. Konkret geht es um Bildungsministerin Prien und Bauministerin Huberts. Deren Sprecher wollten die Vorfälle auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Vor einigen Tagen hatte das Magazin berichtet, dass unter anderem Bundestagspräsidentin Klöckner Opfer der Phishing-Attacke geworden sei. Genauso Wirtschaftsvertreter und auch Militärs der NATO. Zwischen den USA und dem Iran könnte es heute neue Gespräche für ein Ende des Krieges geben. Erneut soll Pakistan zwischen beiden Seiten vermitteln. Der iranische Außenminister Araghchi ist schon vor Ort. Im Laufe des Tages werden auch der US-Sonderbeauftragte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, in Islamabad erwartet. Ob es direkte Gespräche gibt, ist aber unklar. Der Iran hatte angekündigt, nur mit den pakistanischen Vermittlern zu sprechen. Und nach einem tödlichen Unfall im Bahnverkehr im Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Polizei die Getötete identifiziert. Es handelt sich um eine Frau, die in der Nähe des Unfallorts gewohnt und drei Hunde ausgeführt habe, sagte ein Sprecher des Polizeilagezentrums in Rostock. Ein Regionalzug hatte die Frau und die Tiere in der Nacht zum vergangenen Samstag bei Grevesmühlen überfahren. Wir haben es 13:07 Uhr. Sie hören die Mittagsschau kompakt hier auf NDR 1 Radio MV. In der Landeshauptstadt Schwerin hat es im vergangenen Jahr einen Übernachtungsrekord gegeben. Fast 500.000 Menschen haben in der Welterbestadt Schwerin geschlafen. Mehr noch als zur Bundesgartenschau 2009. Aber die Stadt kommt bei Übernachtungen immer mehr an ihre Grenzen und braucht mehr Betten. Hotelbaustellen sehen wir immer wieder, aber fertig wird eher wenig, kann man sagen. Theresa Hebert aus dem Mecklenburg-Studio. Ja, wo werden denn jetzt aktuell Hotels gebaut?
Ja, fangen wir mal mit einem bezahlbaren Hotel an, nämlich das B&B Hotel am Ostdorfer See, also wirklich innenstadtnah. Das könnte wohl auch schon Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres fertig sein. Das sagte mir der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Nottebaum. Da kommen dann nochmal gut 130 Zimmer hinzu und die werden seiner Meinung nach eben auch dringend gebraucht. So, und dann gibt's noch zwei weitere Großbaustellen, wo so gar nichts passiert seit Monaten. Zum Beispiel mitten in der Altstadt in der alten Staatsbank. Da sollte ja eigentlich schon ein 4-Sterne-Plus-Hotel, das Le Tresor, mit gut 100 Zimmern entstehen. Allerdings ist der Investor insolvent und ein neuer wird dort gesucht. So, und dann haben wir auch noch das Wonnemar Resort im Süden der Stadt und das ja eher außerhalb. Das ist nämlich das ehemalige Sportcenter Belasso. Da wurde zwar ein neues Fitnessstudio eröffnet, aber der Hotelanbau mit gut 150 Zimmern und der große Wellnessbereich, ja, die lassen noch auf sich warten. Außerdem gibt es offenbar auch Planungen für ein Hotel direkt am Schweriner See mit Blick auf das Schloss.
Okay, einerseits passiert ja was, aber warum wird denn wenig fertig? Theresa, wo ist denn das Problem?
Ja, das Problem liegt wie meistens ja beim Geld und eben auch an Vorschriften und Genehmigungen. Bernd Nottebaum hat mir gesagt, dass bei den Hotels Le Tresor und auch Wonnemar Resort alle Baugenehmigungen vorliegen. Allerdings sagte er mir auch, dass es schon ein immenser Unterschied ist, ne? Ob ich einen Neubau plane, wie jetzt mit diesem B&B Hotel, oder ob ich eben alten Bestand saniere. Da spielen nochmal ganz andere Auflagen wie Denkmalschutz eine wirklich große Rolle. Und das kostet alles Geld. Nicht zu vergessen die Baustoff- und Energiepreise, die ja wirklich massiv gestiegen sind. Ja, und geht es nach Nottebaum, brauchen Bauherren schon echt Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Das haben uns auch die Investoren der jeweiligen Bauprojekte bestätigt.
Schwerin kämpft mit Hotelbaustellen. Infos waren das von Theresa Hebert. Vielen Dank. Der NABU, der veröffentlicht ja regelmäßig die Tiere und Pflanzen des Jahres. So wurde die Gartenbohne zur, Achtung, Giftpflanze des Jahres 2026 gekürt. Der Botanische Sondergarten Wandsbek hat diese Wahl organisiert. Damit soll auf die Gefahren im eigenen Garten aufmerksam gemacht werden. Als ich das jetzt erstmal gelesen habe, da war ich etwas irritiert, muss ich sagen. Silke Müller aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Wir alle essen doch ganz gerne mal normale Bohnen, oder verstehe ich da was falsch?
Ja klar, das stimmt natürlich. Das geht auch gefahrlos, weil Bohnen nur roh durch das Eiweiß Fasin stark giftig sind. Der lateinische Name der Gartenbohne, Phaseolus vulgaris, enthält ja schon den Hinweis auf das Fasin. Beim Kochen wird es aber zerstört, erklärt Steffi Busch von der Saatgutgärtnerei in Stebelow bei Rostock.
Entwarnung, wir essen natürlich weiterhin Bohnen und es geht hier um Buschbohne und Stangenbohne. Das ist die Gartenbohne, die gehören beide zusammen botanisch. Fasin baut sich beim Kochen ab, also 10 bis 15 Minuten, 100 Grad. Dann ist das unschädlich gemacht, ist eben Protein. Und deshalb nutzen wir ganz normal unsere Gartenbohnen, wie wir das schon immer getan haben.
Das hat meine Oma übrigens früher auch schon gesagt. Kind, keine rohen Bohnen essen. Das gilt übrigens auch für Soja- und Kidneybohnen sowie Kichererbsen. Die enthalten roh auch das giftige Fasin.
Was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel Kinder versehentlich doch rohe Bohnen mal naschen? Das kann ja mal schnell passieren, weil rohe Zuckererbsen, die darf man ja essen.
Da sollten Eltern wirklich aufpassen. Es reichen schon 5 bis 7 Schoten, die zu Vergiftungserscheinungen führen.
Fasin bindet sich an die roten Blutkörperchen, sodass der Körper nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung hat, weil die Blutkörperchen eben keinen Sauerstoff mehr transportieren können. Davor kommt es zu normalen Vergiftungserscheinungen, so Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, genau. Aber es kann eben sehr gefährlich werden, weil es die Blutkörperchen verklumpt.
Also Kinder rechtzeitig aufklären, dass rohe Bohnen giftig sind.
Aber in aller Regel hat ja Gift für die Pflanze selbst eine Funktion, oder?
Ja, genau. Das Fasin schützt die Gartenbohne vor Pilzbefall und Fressfeinden. Sie profitiert also davon. Die Saatgutgärtnerei in Stebelow widmet sich übrigens der Erhaltungszüchtung alter Gemüsesorten. So hat Steffi Busch eine der ältesten Bohnensorten des Landes wieder aufgetrieben.
Wo wir gerade bei den Bohnen sind, habe ich auch die Krügersche Stangenbohne hierher geholt. Die habe ich aus dem Freilichtmuseum in Schwerin bekommen. Die ist auf jeden Fall schon 130 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet.
Und damit ist sie nachweislich eine der ältesten nachgewiesenen Nutzpflanzen hier im Land. Seit 1850 wurde sie bei Familie Kröger in Strohkirchen bei Hagenow angebaut. Früher wurden ja Samen von Tomaten oder Bohnen von den Nachbarn über den Gartenzaun getauscht. Heute ist das Saatgut aus dem Supermarkt häufig auf wenige Hybridsorten beschränkt.
Die Gartenbohne ist die Giftpflanze des Jahres. Das waren Infos von Silke Müller. Was lachst du denn?
Nee, ich habe gerade noch mal über die, wie hieß die, Krügersche?
Krügersche Gartenbohne.
Stangenbohne.
Stangenbohne.
Krügersche,
genau.
Stangenbohne. Und ich habe gerade im Moment gedacht, ich habe vorgestern habe ich TK Brechbohnen gekauft.